Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, hier vorne stehen zu dürfen, zumindest jetzt, auch wenn in der Vorbereitung ich mir manchmal gedacht habe, warum mache ich das hier. Aber ich habe ein sehr cooles Thema, wie ich finde, und finde den Text oder die Texte sehr begeisternd und wünsche mir, dass ihr nach der Predigt das genauso seht und vielleicht Lust habt, das selber einfach nochmal zu lesen. Und ich will anfangen damit, euch erstmal zu sagen, dass ich keine Ahnung habe, wer ihr seid. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß nicht, ob du schon seit über 50 Jahren Christ bist oder ob du dem Ganzen eher skeptisch gegenüberstehst. Ich weiß nicht, ob du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist oder eigentlich gar nichts mit Glauben zu tun hattest. Ob das christliche Elternhaus eher förderlich war dafür oder dass es dich eher abgeschreckt hat vom Glauben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, ob du gerade ein gutes Leben hast, ob dir alles leicht fällt, ob alles gelingt oder ob es eigentlich eher genau das Gegenteil ist, dass alles irgendwie schwer läuft, dass Beziehungen mit anderen Menschen schwierig sind, dass es in der Familie nicht so einfach ist. Dass ja einfach verschiedenste Situationen, und ich glaube, von allem, was ich genannt habe, ist ein Teil, trifft auf dich zu oder zumindest irgendwas dazwischen. Und hier sitzen so viele verschiedene Menschen und so viele verschiedene Leute, und eigentlich ist es verrückt, dass man hier was sagen will, was irgendwie mit jedem zu tun hat, wenn man sich das so vorstellt. Aber das Coole ist, dass wir Gottes Wort haben und dass egal, wo du dich wiederfindest, in irgendwelchen Situationen, was deine Vergangenheit ist, wer du bist, wie du zum Glauben stehst, egal wer du bist, wie es dir geht, Gottes Wort ist relevant für dich. Und ich wünsche mir, dass ihr das heute mitkriegt und begeistert werdet davon. Ich wünsche mir, dass du heute ermutigt wirst. Ich wünsche mir, dass du begeistert wirst von Gott. Und ich wünsche mir, dass du selber Lust hast, den Text vielleicht nochmal zu lesen. Und womit wir uns heute befassen wollen, das ist der erste Petrusbrief. Und ich finde diesen Brief sehr, sehr toll. Wir haben in der Jugend mal eine Predigtreihe darüber gehabt und da fand ich ihn schon sehr ermutigend. Und immer wieder komme ich zu ihm zurück und finde die Stellen immer wieder genial. Und ich will einfach mit euch so einmal einen Schnelldurchlauf machen, einmal da durchfliegen, so was sind so die Kernaussagen, was sind so die wichtigsten Dinge, die Petrus den Leuten schreiben wollte damals und was hat das für uns zu sagen. Und ich will anfangen damit, dass wir erstmal uns anschauen, okay, was ist denn die Situation von den Leuten? Weil Petrus hat diesen Brief ja an real existierende Menschen geschrieben, die in einer realen Situation waren. Und ihre Situation war so, dass sie eben kein gläubiges Elternhaus hatten. Sie waren Heiden, wie das nennt. Also sie hatten andere Gottheiten oder hatten irgendwelche okkulten Rituale oder was auch immer. Also hatten nichts mit dem Glauben am Hut. Und sind dann aber zum Glauben gekommen und sind noch in ihrer Gesellschaft und haben sich bekehrt und waren begeistert und wollten danach leben und haben irgendwie gemerkt, die Leute um sie rum finden das gar nicht so cool, dass sie jetzt auf einmal Christen sind. Irgendwie haben die ein Problem damit. Sie schuldigen sie an, irgendwelche Straftaten begangen zu haben, was sie gar nicht gemacht haben. Und sie bekommen total Gegenwind und werden ausgeschlossen aus den, aus den Familien, aus den Gesellschaftsgruppen und erfahren irgendwie, okay, das ist total schwer, das ist total anstrengend, Christ zu sein, und haben echt eine schwere Zeit, weil sie einfach so erfahren, wie die Gesellschaft, wie die Menschen um sie rum sie total ablehnen. Und vielleicht kennt das Gefühl einer von euch, dass ihr erfahrt, dass Menschen, die irgendwie vorher mit euch total gut befreundet waren, die euch wohlgesonnen waren und ihr jetzt zum Glauben gekommen seid, und auf einmal ist diese Beziehung nicht mehr so, wie sie vorher war. Auf einmal ist da was. Irgendwie ist alles schwieriger geworden. Oder vielleicht kennt ihr das, dass ihr mit Leuten redet und sie merken, okay, ihr seid Christ, und auf einmal werdet ihr nicht mehr so ganz ernst genommen. So, naja, ihr seid ja ein bisschen, ne, ihr lest ein Buch, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde, und da meint ihr, das hat noch was zu sagen für uns heute. Ne? Ihr seid ja die Alten, die ihren Kopf nicht benutzen. Und das kann schon manchmal hart sein. Und vielleicht geht es dir manchmal sogar selber so, dass du denkst, so, boah, damals, da konnte ich noch vieles machen, und jetzt muss ich ständig drüber nachdenken, was will denn Gott, was ist denn, wann kann ich denn machen, was mir Spaß macht, wann kann ich denn mal, einfach die Dinge, die ich damals gemacht habe, die waren doch eigentlich gar nicht so schlecht, das hat doch irgendwie Spaß gemacht, oder man sehnt sich so ein bisschen zurück nach dem alten Leben, und vielleicht kennt ihr das, und das ist ja eine ganz ähnliche Situation, wo man irgendwie merkt, okay, das ist hart, das ist anstrengend, manchmal Christ zu sein. Manchmal laufen die Dinge gar nicht so, wie ich mir das wünsche. Und wieso mache ich das Ganze eigentlich? Oder wieso bleibe ich dabei? Warum sage ich nicht einfach, okay, ich lasse es bleiben und Ja, ist mir doch egal. Und genau in diese Situation schreibt Petrus seinen Brief. Und ich habe diese Predigt genannt, der ermutigende Brief des Petrus, weil ich mir wünsche, dass wir wirklich ermutigt werden von diesem Brief. Und er schreibt drei Hauptpunkte in seinen Brief. Und die habe ich einfach mal folgendermaßen benannt. Er zeigt ihnen erstmal ihre ewige Hoffnung. Er zeigt ihnen, was es bedeutet, Christ zu sein. Danach zeigt er ihnen, dass daraus ein neues Leben resultiert, dass es einfach nicht mehr so weitergehen kann wie vorher. Und als letztes sagt er ihnen, okay, was sind denn die Folgen davon, von diesem neuen Leben? Was kommt daraus, wenn wir nicht mehr so leben wie vorher, sondern nach Gottes Maßstäben? Und wir wollen direkt damit einsteigen, mit dem, was Petrus direkt am Anfang seines Briefes schreibt. Und ich weiß, das ist ein bisschen klein, ihr könnt gerne in euren eigenen Bibeln mitlesen, wenn ihr sie habt. Aber ich habe hier auch die meisten Texte vorne mit dabei. Und im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 7, schreibt er: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und das ist schon mal krass, was er hier schreibt. Er sagt, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Er sagt, ihr habt ein Erbteil, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Und wenn wir uns das vorstellen, Leute, die in dieser Situation sind, die merken so, boah, das ist alles schwer und irgendwie ist gerade, erfahre ich so viel Ablehnung und ich fühle mich überhaupt nicht zugehörig irgendwie zu den Menschen um mich herum, sagt er ihnen, hey, ihr habt eine lebendige Hoffnung, weil Jesus lebt. Weil er auferstanden ist, habt ihr eine Hoffnung, die euch nicht genommen werden kann und ihr habt ein Erbteil, eine Belohnung, die auf euch wartet, die im Himmel aufbewahrt ist. Da kommt niemand ran. Also egal, was die Menschen um euch rum euch tun, euch sagen, was immer sie euch nehmen wollen oder können vielleicht auch, sie haben keine Chance, da ranzukommen. Und dieses Erbteil, da hatten wir ja letzte Woche darüber gehört, dieses Erbteil, diese Belohnung, das ist was fix ist. Das ist, ja, da kann keiner mehr was dran rütteln. Keiner kann euch das nehmen. Und das ist schon mal so cool, dass er erstmal anfängt damit, okay, wenn ihr Christen seid, wenn ihr gläubig geworden seid, dann hat Gott das für euch vorbereitet. Und er sagt, Gott selber ist derjenige, der darauf aufpasst, nämlich er bewahrt euch in eurem Glauben. Also er ist derjenige, der dafür sorgt, dass ihr auch dahin kommt, dass ihr dieses Erbteil empfangen könnt. Also ihr habt ein ewiges Erbteil, das sicher ist, und Gott ist derjenige, der euch dahin bringt. Und er passt auf euch auf. Und man könnte noch viel, viel mehr dazu sagen, aber wir wollen einfach schnell da durchgehen. Und am Ende, in dem Vers 7, vergleicht er den Glauben mit, dass es viel, viel wertvoller ist, im Glauben bewährt zu sein, im Glauben zu leben, als das vergängliche Gold. Und ich find's witzig, dass er diesen Vergleich zieht, weil der einzige Wertgegenstand, der sich seit Jahrtausend gehalten hat, ist Gold. Alles andere, irgendwie was mit Geld war, die ganzen Währungen oder was auch immer, ist alles gekommen und gegangen und hin und her. Ne, wir hatten jetzt Bargeld, das ist auch langsam am Gehen. Mittlerweile haben wir nur noch Plastik. Und es verändert sich alles. Aber das Einzige, wo man sagt, hey, wenn ihr investieren wollt in irgendwas, wo ihr einen sicheren Wert haben wollt, kauft euch Gold. Und das finde ich so krass, dass er sagt, hey, das vergängliche Gold, ne, das, was überhaupt keine Beständigkeit hat, ist nicht zu vergleichen mit dem Glauben. Also, dass der Glaube, er zeigt ihnen, der Glaube ist viel, viel wertvoller als alles, was man auf dieser Welt besitzen kann. Alles, was irgendwie einen materiellen Wert hat, ist nicht aufzuwiegen damit mit irgendwelchen geistlichen Gütern. Weil diese ganzen weltlichen Dinge haben eine begrenzte Zeit. Für uns sind es maximal 100 Jahre. Keine Ahnung, wie alt die älteste Person ist hier im Raum. Aber also maximal 100 Jahre wahrscheinlich. Und danach haben wir gar nichts mehr davon. Aber von unserem Glauben, von diesen geistlichen Gütern, da werden wir in Ewigkeit was davon haben. Und das wird uns auf Ewigkeit keiner nehmen können. Und er macht weiter damit, in diesem Beispiel, in dem Reden, dass es was Kostbares ist, dieser Glauben, indem er ihnen sagt, hey, in dem Versen, im Kapitel 1, in Versen 18 und 19 schreibt er: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Also er sagt ihnen, hey, eure Erlösung, eure Rettung, die war nicht billig. Es geht nicht um dieses billige Gold, ne? das teuerste Material, was man so kaufen kann, zumindest was man so vor Augen hat. Eine der wertvollsten Sachen ist nicht dieses billige Zeug, nicht dieses vergängliche, sondern das war Gottes Blut. Das Blut Gottes hat eure Erlösung erkauft. Das ist nichts, was irgendwie ein Mensch besitzen könnte, was man irgendwie anhäufen könnte, sondern das ist was, wo niemand irgendwie einen Zugang zu hat. Was kein Mensch irgendwie verlangen könnte, dass er das sich kaufen könnte oder sonst irgendwas, sondern das ist was, was Gott alleine besitzt. Das ist was Gott alleine geben kann. Und also er zeigt ihnen einfach diesen Glauben, den ihr habt. Vielleicht fühlt sich das manchmal nicht so an, aber das ist so viel wertvoller als alles, was ihr in dieser Welt haben könnt. Das ist wertvoller als Beziehungen, das ist wertvoller als Besitz, das ist wertvoller als Ansehen, das ist wertvoller als egal, was du in dieser Welt haben kannst, ist es, die Beziehung zu deinem Schöpfer zu haben, die in Versöhnung mit Gott zu leben. Und er zeigt ihnen einfach, was für eine große Hoffnung das ist, die wir haben dürfen. Und das ist die Grundlage, auf der alles Weitere aufbaut. Dass wenn wir verstanden haben, wenn wir gerettet sind, dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Er zeigt ihnen, dass wir eine neue Identität bekommen haben, dass wir nicht mehr so sind wie vorher, weil wir erlöst worden sind von unserem früheren Wandel. Und das macht er auch nochmal deutlich in der nächsten Stelle in Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Da schreibt er: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also er zeigt ihnen diese neue Identität. Ihr seid jetzt ein Volk Gottes. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Ihr seid königliche Priester. Ihr seid was Besonderes. Und es geht nicht mehr darum, dass ihr in dieser Gesellschaft was Besonderes seid, sondern ihr lebt jetzt für Gott. Es geht nicht um, was die Menschen um euch rum von euch denken oder was ihr tun solltet von den Meinungen der Menschen um euch rum oder dieser Welt, sondern es geht darum, dass ihr jetzt ein Volk seid, das zu Gott gehört. Das berufen ist zu seinem Licht, das nicht mehr in der Finsternis lebt, sondern in seinem Licht, also ganz neue Maßstäbe hat. Und das ist so cool, dass er hier einfach ihnen zeigt, okay, ihr erfahrt gerade vielleicht in eurer Kultur, in euren Umständen ist es gerade schwierig und irgendwie passt euer Christsein nicht da rein. Ne? Also irgendwie könnt ihr das nicht vereinbaren damit, dass ihr mit den Menschen um euch herum im Guten lebt irgendwie, dass ihr da angenommen und beliebt seid und gleichzeitig für Gott lebt. Irgendwie passt das nicht zusammen und er sagt ihnen, ja, das ist ganz normal. Das ist, weil ihr nicht mehr Teil dieser Gesellschaft seid, weil ihr nicht mehr, oder was heißt nicht mehr Gesellschaft, oder nicht mehr Teil dieser Welt seid, weil ihr nicht mehr da so fest eingebunden seid, sondern weil ihr jetzt eine neue Identität habt, weil ihr ein Volk Gottes seid. Und diese neue Identität führt ganz unweigerlich dazu, dass wir nicht mehr so leben wie vorher. Also, dass sich einfach Dinge verändern. Dass wir, wie wir in Finsternis gelebt haben, haben wir Dinge anders wahrgenommen, als wenn das Licht an ist. Also wer von euch schon mal nachts versucht hat, zur Toilette zu gehen, das ist viel schwieriger im Dunkeln als im Hellen. Einfach, weil wir nicht so gut sehen. Und auf einmal nehmen wir Dinge ganz anders wahr, weil wir sie wirklich sehen können. Und diese Sache macht er auch nochmal klar in der nächsten Stelle, in 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 16. Und da schreibt er: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird, der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also das ist genau das. Also vorher in eurer Unwissenheit habt ihr in einer gewissen Weise gelebt. Aber jetzt, wo ihr sehen könnt, wo ihr nicht mehr blind seid, wo ihr wisst, natürlich lebt ihr dann ganz anders. Also wenn ich merke, dass ich irgendwas mache, was nicht gut für mich ist, und ich es kapiere, dann lasse ich es doch bleiben. Und das ist genau das, was er ihnen hier zeigt. Okay, also ihr seid errettet von dem vorherigen Leben und natürlich könnt ihr jetzt nicht mehr so weiterleben, wie ihr wart, weil ihr jetzt zu Gott gehört, der heilig ist, deswegen sollt ihr auch heilig sein. Und das Wort heilig an sich bedeutet ja schon zum einen so viel wie rein, sauber, perfekt, aber zum anderen auch herausgerufen, also herausgestellt. Also nicht mehr Teil des Vorherigen, sondern dass man herausgenommen wurde aus dieser Welt. Und das ist also genau das, was das bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr in dieser Welt, für diese Welt leben, sondern dass wir zwar noch in dieser Welt, aber für Gott leben. Und dass das eine ganz neue Maßstäbe an unser Leben hängt. Dass wir nicht mehr daran gemessen werden, was wir erreicht haben, was wir können, was wir besitzen oder irgendwelche Dinge, die in dieser Gesellschaft so wichtig sind. Sondern wir werden auf einmal an Gottes Maßstäben gemessen. Es geht darum, wie gut kennen wir Gott? Wie wollen wir ihm nachfolgen? Wo ist unser Herz? Wem wollen wir gefallen? Und wie wir vorher schon gelesen haben, dass wir ein königliches Priestertum sind, dass wir seine großen Taten verkündigen wollen. Wen wollen wir groß machen in unserem Leben? Wollen wir, dass wir selber gut dastehen? Wollen wir selber unsere großen Taten verkündigen? Oder wollen wir Gottes große Taten verkündigen? Wollen wir Menschen erzählen, wie gut Gott ist? Oder wollen wir ihnen nur zeigen, wie gut ich bin? Und dieses neue Leben, das hier angesprochen ist, man könnte viele, 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 und es wurden auch schon viele, viele Predigten damit gefüllt, wie das aussieht in verschiedenen Bereichen. Und zu meinem Glück und auch zu eurem Glück muss ich das jetzt nicht alles machen, sondern wir haben erst eine Predigtreihe über viele Punkte gehabt im ersten Timotheusbrief, wo es um viele Aspekte ging. Wie sieht denn ein neues Leben, ein gottgefälliges Leben in verschiedenen Punkten aus? Wir haben uns über Umgang mit Besitz haben wir uns Gedanken gemacht. Wir haben über die Verantwortung in der Familie, die Verantwortung in der Gemeinde, um das Umgang auf dem Arbeitsplatz, wie man für Gott wirklich arbeitet. Also verschiedenste Punkte. Und wenn ihr die nicht nachgehört habt oder wenn ihr die nicht mitgekriegt habt, dann lade ich euch ein, die einfach mal nachzuhören oder euch einfach Predigten anzuhören zu den speziellen Themen, die vielleicht gerade relevant sind für euch, wo ihr euch denkt, okay, wie sieht es denn da aus? Wie kann ich denn ein gottverherrlichendes Leben in diesem Bereich führen? Was ich heute eher ansprechen möchte, ist der Grund, warum sollten wir das denn überhaupt machen? Also warum will ich denn dieses neue Leben? Warum ist es denn bestrebenswert, diesen neuen Leben wirklich ja da sich reinzuhängen und dem Ganzen nachzugehen und wirklich das zu wollen für sein Leben? Und Joni hat in seiner Predigt vor 2 Wochen da einen sehr guten Punkt schon genannt, den ich auch nur kurz ansprechen möchte. Und das steht in, Moment, genau, das steht hier in 1. Timotheus. Und da schreibt er, okay, dieser Gott, dem wir folgen, zu dem wir jetzt gehören, das ist, der wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat und auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Und also das ist unser Gott, der allein unsterblich ist, der selig ist, also der vollkommen zufrieden ist, der König der Könige ist, der absolute Oberste ist, der niemanden über sich hat und über alles bestimmt und der in einem unzugänglichen Licht lebt, wo kein Mensch, das nicht mal ein Mensch sehen könnte. Also, keine Ahnung, für mich das Nächstmögliche ist so, die Sonne ist so das, wo wir können das zwar sehen, aber selbst wenn wir von hier direkt reingucken, ist das schon schlecht für die Augen und ist irgendwie schon zu hell. Und wenn Gott in so einem Licht lebt, also wie sollten wir eine Möglichkeit haben, da irgendwie im Entferntesten ranzukommen? Also, wenn wir irgendwo in die Nähe der Sonne kommen würde, dann gäbe es uns innerhalb von Sekunden nicht mehr. Und so ist es mit Gott. Also der ist so heilig, er ist so mächtig und so groß, dass wir gar keine Möglichkeit hätten, eigentlich zu ihm zu kommen, sondern nur dadurch, dass er zu uns gekommen ist und eben wir diese neue Identität haben, diese neue Grundlage. Und das ist ein Riesengeschenk. Zum anderen haben wir aber auch noch die Sache, nicht nur wer Gott ist, sondern wie Gott ist. Nämlich, wenn wir sehen, dass diese Erlösung, die wir bekommen haben, dass sie nicht einfach nur, dass Gott ein bisschen was von seinem Reichtum dafür ausgegeben hat. Dass Gott ja dann eben halt gesagt hat, na gut, dann vergebe ich euch halt. Sondern dass es ihn wirklich was gekostet hat. Dass er für diese Erlösung seinen eigenen Sohn ans Kreuz hat schlagen lassen. Das zeigt, wie Gott ist. Nämlich, dass er wirklich daran Interesse hat, dass es dir gut geht. Dass du mit ihm leben kannst. Und dass er bereit ist, wirklich Opfer zu bringen, weil er dich liebt. Und das ist, wenn wir verstehen, wer dieser Gott ist, dann sollte uns das genau zu diesem neuen Leben führen. Und das steht in dem 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also wenn wir wirklich verstanden haben, dass Gott gut ist, dann wollen wir dieses neue Leben. Dann sind wir begierig wie ein kleines Kind nach der Milch. Also das ist, außer dieser Milch, braucht ein Kind noch Schlaf und das war es eigentlich. Also ne, schlafen müssen wir alle und dann geht es darum, okay, dann richten wir uns auf Gott aus. Und das ist so ein cooles Beispiel. Also wenn wir wirklich, er sagt hier, geschmeckt haben, also nicht nur von Ferne gesehen haben, nicht nur von irgendwem gehört haben, sondern selber erlebt haben, wie gut Gott ist, dann wollen wir uns danach ausstrecken. Dann wollen wir danach leben. Dann wollen wir mit Gott unser Leben leben, weil wir kapiert haben, dass er mächtig ist, dass er groß ist, aber auch, dass er uns liebt. Und wie, also, was könnte es Besseres geben, dass jemand über mein Leben entscheidet, der mich unbeschreiblich liebt und der auch alles in der Hand hat und alles zum Besten wirken kann. Also in welcher besseren Situation könnte man sein? Und ich weiß, dass manchmal sich Sachen vielleicht anders anfühlen. Dass wir manchmal vielleicht merken, dass, naja, wenn Gott mich liebt, warum passiert denn dann sowas? Warum lässt Gott denn das zu? Das hätte doch nicht sein müssen. Ne? Wie die Leute in diesem Brief. Sie merken so, hey, Gott liebt mich doch und ich habe diese Hoffnung. Warum muss ich denn jetzt hier verleumdet werden? Also warum klagen mich Leute an und schleppen mich vor Gericht, obwohl ich nichts gemacht habe? Warum werde ich bestraft für Sachen, die ich nicht gemacht habe? Gott, wenn du das wirklich gut mit mir meinst, warum lässt du das denn zu? Und die Sache ist, dass meine Vorstellung von gut und meine Vorstellung von was Gewinn ist, vielleicht anders ist als die Vorstellung von Gott. Und das haben wir am Anfang gesehen in den Versen 6 und 7, dass er gesagt hat, wo er gesagt hat, dass ihr jetzt eine kleine Zeit betrübt worden seid, aber euer Glaube dadurch gefestigt wird, bewährt wird. Also, dass manchmal Dinge, die uns betrüben, die uns traurig machen, die hart sind erstmal, dass die einen Wert haben. Und ich habe das in meinem Leben erlebt und ich weiß nicht, ob ihr, oder ich weiß, dass wenn ihr Christen seid, dass ihr das bestimmt auch erlebt habt, dass manchmal Dinge in eurem Leben waren, wo ihr euch gedacht habt, warum muss das passieren, Gott? Das hätte ich mir niemals ausgesucht, das hätte ich mir nie gewünscht. Aber ein paar, vielleicht Jahre oder Jahrzehnte später, habt ihr gemerkt, hey, das war eigentlich das Beste, was mir in der Situation hätte passieren können. Und hätte ich das nicht erlebt, hätte ich Gott niemals so tief kennengelernt, hätte ich niemals gelernt, Gott zu vertrauen. Und das ist dieser Kampf, in dem wir auch stehen, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, dass er wirkliches Gut mit uns meint. Und dass auch Situationen, die vielleicht schwer aussehen, die sich auch schwer anfühlen und die auch schwer sind, dass wir ihm trotzdem da vertrauen, ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, weil ich am Kreuz gesehen habe und geschmeckt habe, wie gütig du bist, wie gut du es mit mir meinst. Und das wünsche ich mir für uns. Das wünsche ich mir, dass wir wirklich lernen, das im Glauben anzugehen, dass auch wenn Situationen schwer sind, wir lernen, Gott zu vertrauen. Und ich will dir Mut machen, dass wenn du selber das noch nie irgendwie erlebt hast oder dich fragst, wovon redet der Typ da vorne, dass du anfängst, Fragen zu stellen. Zum einen an Gott, dass du ihm sagst, hey, was heißt das zu merken, dass du gut bist? Was bedeutet das, dass du mich liebst? Wie kann ich das erfahren? Und ich will dich ermutigen, dass du Menschen um dich herum fragst, die auch gläubig sind, dass du ihnen einfach Fragen stellst. Und ich bin mir sicher, dass sie vielleicht nicht jede Antwort haben, aber dass sie gerne mit dir auf die Suche gehen nach den Antworten. Und das Coole ist, dass wir an diesem Leben, das wir dann neu bekommen haben, weil wir eine neue Identität haben und jetzt anders leben, das hat natürlich Folgen. Und das hat ja, zwei Arten von Folgen, auf die wir noch eingehen möchten. Und zum einen ist es in den Versen, im Kapitel 3, die Verse 8 und 9, da schreibt er, also das ist im Kapitel 2 und so, führt er noch weiter aus, was dieses ganze Leben, dieses neue Leben, wie das aussieht, wie das in verschiedenen Bereichen aussehen kann, und sagt aber, endlich aber seid allen gleich, seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also er sagt ihnen, lebt dieses neue Leben, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu erben, weil euch Segen bevorsteht. Und das ist doch eine coole Zusage, dass er ihnen sagt, hey, euch steht Segen bevor. Gott hat Gutes für euch vor. Gott hat Gutes für euch geplant. Und das zwar schon in Ewigkeit und das ist fest und dieses Erbteil ist sicher, aber auch schon in diesem Leben will er Gutes für euch. Und manchmal beinhaltet das auch Zeiten, wo wir betrübt werden, aber wir haben Gottes Segen auf unserer Seite. Und Petrus zitiert dann hier den Psalm 34. Und das ist ein Psalm von David, den er geschrieben hat, nachdem er ja eine eigentlich eher unschöne Situation durchgemacht hat. Er musste fliehen von zu Hause, weil Saul, sein Schwiegervater und König des Landes, ihn ja einfach eifersüchtig auf ihn war und ihn umbringen wollte. Deswegen musste er fliehen, musste seinen besten Freund, der wie ein Bruder für ihn war, der einfach, ja, zu dem er so eine tiefe und enge Beziehung hatte, musste ihn zurücklassen, musste alleine weglaufen, hatte also quasi alle Beziehungen hinter sich lassen müssen, hat all seinen Besitz hinter sich lassen müssen, musste ins Land der Feinde fliehen, wurde da gefangen genommen, wurde vor den feindlichen König gestellt, der ihn einfach hätte umbringen können mit einem Wort, und aber Gott ihn aus dem Ganzen befreit hat. Und David hat wirklich eine harte Zeit durchgemacht. Und wenn wir uns das vorstellen, der hat in so vielen Situationen um sein Leben gebangt, er hat Hunger gehabt, er musste fliehen und wusste nicht, was morgen kommt. Und er schreibt diesen Psalm 34 kurz danach. Also das war noch nicht, wo er dann später dann irgendwann König war, wo es ihm wirklich gut ging, sondern er schreibt es kurz danach und schreibt dieses. Und ich möchte einfach mal die Verse 7 bis 15 lesen. Und er schreibt, hier ist ein Elender, der rief und der Herr hörte. Und aus allen seinen Bedrängnissen rettet er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt ihr Söhne, Herr, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Hüte deine Zunge vom Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Und das ist so cool, dass er hier so voller Begeisterung ist, obwohl er eigentlich gerade so eine schwere Zeit durchgemacht hat und er wirklich aber diesen Weitblick auch hat und sieht, okay, wenn ich bei Gott bin, auf seinem Weg, dann, er sagt hier, seine Engel lagern sich um mich. Also er beschützt mich mit seiner Armee. Er versorgt mich. Also selbst die Löwen sind somit das stärkste oder furchteinflößendste Tier vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben manche mehr Angst vor Spinnen. Aber also das ist so ein Tier, wo keiner widerstehen kann, wo also wenn du vor dem stehst, dann macht er dich platt. Und er sagt so, okay, diese jungen Löwen, die in ihrer Kraft stehen, die müssen hungern. Aber jemand, der Gott vertraut, der wird niemals Mangel haben. Der wird immer genug haben. Und das schreibt er in der Situation, wo er nichts hatte, wo er Hunger gelitten hat und fliehen musste. Also, aber er hat gemerkt, okay, Gott versorgt ihn mit allem. Und es hat nichts dazu geführt, dass es ihm geschadet hat, sondern es hat ihn näher zu Gott gebracht. Und so cool finde ich, was er noch später in Vers 19 und 20 schreibt, das habe ich jetzt hier nicht vorne, aber da schreibt er, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig sind die Nöte des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Und das finde ich so cool, wie er das beschreibt, dass er sagt, okay, vielfältig sind die Nöte des Gerechten, also wenn wir gerecht in dieser Welt leben, dann bekommen wir ganz schön viel Gegenwind, ganz schön viel Druck und es ist teilweise anstrengend, aber Gott rettet uns aus all dem. Also das ist genau diese Perspektive, die auch Petrus in seinem Brief hat. Es ist nicht immer einfach, Und manchmal werden wir betrübt, manchmal werden wir traurig, manchmal sind Sachen hart, aber Gott steht uns bei. Und am Ende werden wir auf jeden Fall bei ihm sein. Und egal, was passiert in diesem Leben, es kann uns nicht genommen werden. Und also das ist dieser eine Aspekt von, wir sind gesegnet darin, wenn wir Gott folgen, wenn wir ihm dienen, wenn wir nach seinen Maßstäben leben und er sagt, hey, ihr seid dazu berufen, Segen zu ernten. Und er sagt, wenn ihr euer Leben lieben wollt, wenn ihr euch auf die Tage freuen wollt, die vor euch liegen, dann folgt Gott. Und das glaube ich, dass das absolut stimmt. Und der andere Aspekt ist, dass dieses Leben nicht nur auf uns einen Einfluss hat, diesen Segen, sondern dass es auch um die Menschen auf uns herum einen Einfluss hat. Nämlich, dass Menschen merken, dass wir anders sind. Dass Christen irgendwie anders sind. Und die Frage ist, wann können wir denn diese Berufung, Gottes große Taten zu verkündigen, heilig, also für ihn lebend, herausgerufen zu sein, abgesondert zu sein, wann können wir das zeigen? Wie können Menschen das sehen in unserem Leben? Und er schreibt in Kapitel 3, die Verse 14 und 15, schreibt er, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihre Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Also wie können wir ein Zeugnis in dieser Welt sein, genau dann, wenn wir zu Unrecht leiden müssen? Wenn uns Menschen Dinge antun, die wir nicht verdient haben, wenn Situationen schwer sind und wir nicht verzweifeln, wenn uns jemand Unrecht tut und wir ihm mit Gnade begegnen, wenn wir unsere eigenen Rechte aufgeben, damit wir jemand anders Gutes tun können. Weil nett zu jemandem sein, der mich auch liebt, das tut jeder. Da können wir nicht ein Zeugnis sein, da können wir nicht Gottes große Liebe widerspiegeln, weil es ist nichts Besonderes, die zu lieben, die einen selber lieben. Aber wenn wir Menschen lieben, die in den Augen von Menschen unliebenswürdig sind, wenn wir Gnade walten lassen, wenn wir Hoffnung haben, wo eigentlich keine Hoffnung sein sollte, wo wir wirklich einen Unterschied zu dieser Welt machen können, ist genau dann, wenn wir sehen, dass wir leiden müssen, und zwar zu Unrecht. Und er sagt ihnen, das ist ganz normal und hey, ihr könnt euch freuen, wenn Menschen euch Ungerechtes tun, weil ihr dann die Gelegenheit bekommt, euren Auftrag zu leben, nämlich Menschen von Gott zu erzählen, und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Und ich weiß, dass das schwer ist und dass ich mich auch nicht immer freue, wenn mir jemand irgendwie blöd kommt, aber ich wünsche mir das, dass ich lerne, diese Perspektive zu haben, dass Gott mich jetzt genau gebrauchen will, wenn mir jemand irgendwo ein Unrecht tut oder wenn eine Situation schwer ist, dass Gott das in meinem Leben gebrauchen will. Und zwar alles zu diesem ganzen Ziel, und damit wollen wir auch zum Ende kommen, mit diesem Ziel zu seiner Ehre. Und das sehen wir auch wieder durch diesen ganzen Brief, aber auch durch die gesamte Bibel sehen wir, dass Gott möchte, dass wir zu seiner Ehre leben. Und all diese Sachen, die wir gerade gehört haben, dass Menschen von ihm erfahren und zum Glauben kommen, dass wir selber ein gutes Leben haben und dass wir bewahrt sind und versorgt sind, das sind richtig coole Nebeneffekte. Aber das ist nicht das Ziel. Also dafür leben wir nicht. Sondern wir leben für Gottes Ehre. Wir leben dafür, seine großen Taten zu verkündigen. Durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unser Schweigen, durch alles, was wir sind. Und dazu habe ich noch zwei Stellen aus dem ersten Petrusbrief und muss kurz gucken, welche zuerst kommt. 2, 11 bis 12. Und da schreibt er, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, dass unsere guten Werke dazu führen sollen, dass Gott die Ehre bekommt. Genauso beschreibt er das in Kapitel 4, die Verse 9 bis 11. schreibt er, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Genau darum geht's. In all diesen Dingen, die wir gerade aufgezählt haben, diese Grundlage, die Gott gelegt hat, dass wir sehen, wie gut er ist, wie wertvoll diese Erlösung ist, soll zu Gottes Ehre dienen. Dass wir ein heiliges Leben führen, dass es uns gut geht darin, dass Menschen von ihm erfahren, soll zu Gottes Ehre dienen. Und das ist alles, was er ihnen schreibt, aber das ist auch alles, was sie brauchen. Also darum soll es auch in unserem Leben gehen, dass wir für Gott leben, dass wir ihm die Ehre geben, weil wir dazu gemacht sind. So hat er uns geschaffen und dazu hat er uns gerettet, dazu hat er uns berufen. Und ich könnte das noch lange ausführen und auch darüber könnte man wieder tausende von Predigten schreiben, aber ich wünsche mir das, dass wir das mehr und mehr in unserem Leben erleben, dass wir sehen, wie gut Gott ist, dass wir ihm dafür danken, dass wir mit Gott leben und erleben, wie er uns versorgt, wie er unsere Ängste nimmt, wie er unsere Sorgen nimmt, wie er Versorgung schenkt, wo wir nicht wissen, was wir machen sollen, wo er Leitung schenkt, wo er uns in die richtige Richtung führt, wo wir keine Ahnung haben, was der richtige Weg ist. Und wir einfach erleben, wie gut Gott ist und dass wir das schmecken. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch Abendmahl feiern dürfen, weil das ist ja genau das, wo wir uns daran erinnern dürfen, wie gut Gott ist. Dass er bereit war, seinen Sohn an dieses Kreuz schlagen zu lassen, dass er bereit war, diesen langen Weg zu gehen, den wir nicht hätten gehen können, dass er bereit war, die Strafe zu tragen, die wir verdient haben. Aber dass das alles, ja, dass er uns das alles schenkt, dass er uns neues Leben gibt, und zwar einfach, weil er gut ist. Und dafür wollen wir ihn loben, dafür wollen wir ihn anbeten und das wollen wir tun in Liedern. Wir wollen zu seiner Ehre singen und wollen dann auch im Abendmahl uns genau daran erinnern, dass er gut ist, dass er uns gerettet hat, dass er der Einzige ist, dem Ehre gebührt. Und ich wünsche mir, dass wir das in unseren kommenden Wochen, in den Herausforderungen, in denen ihr gerade seid, in den Situationen, in denen ihr seid, in den Beziehungen, in denen ihr seid, dass ihr ja ermutigt seid, wirklich für Gott zu leben und euch keine Angst machen zu lassen, wenn Sachen mal schwierig sind, sondern umso mehr an Gott festzuhalten. Und ja, ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du so gut zu uns bist, dass wir wirklich eine ewige Hoffnung haben dürfen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns immer wieder daran erinnert, dass ja so genial ist, dass egal in welcher Situation wir sind, egal wie groß die Berge vielleicht manchmal vor uns scheinen möchten, dass wie schwer manchmal Situationen sind, Herr, dass wir sehen können, dass du größer bist. Und ich bitte dich, dass wir das erleben dürfen, Herr, dass du ja uns durchträgst und dass wir wirklich lernen, unsere Hoffnung auf dich zu setzen und dass wir lernen, dir mehr zu vertrauen als unseren Gefühlen, Herr. Und ich danke dir, dass du so gut zu uns bist, dass wir ja wirklich erleben können, wie gut du bist. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass du uns einfach die Augen für deine Herrlichkeit öffnest und wir wirklich ja anfangen, für dich zu leben, dass wir wirklich alles hingeben, weil wir wissen, Herr, dass es das Beste ist, was uns passieren kann. Und bitte ich einfach um deinen Segen für uns alle, Herr, dass wir dich besser kennenlernen und wirklich ja froh sind, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.